Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Es gibt nur eine Lösung und das ist der totale Boykott. Kauft keine Waren mehr in ihren Läden. Hebt eure Hände, wenn ihr mit mir übereinstimmt und sprecht mir nach. Wir boykottieren sie. Wir geben ihnen keine Jobs.
Ein Abgeordneter der indischen Regierungspartei BJP ruft öffentlich zum Boykott auf. Er sagt zwar nicht, wen er meint, aber alle wissen es. Er meint Muslime. Ein typisches Beispiel für Hate Speech in Indien. Es ist die mit Abstand häufigste sichtbare Gewalt in der Heimat von Mahatma Gandhi. Aber nicht die einzige. Politische Morde, Brutalität gegen unterprivilegierte Kasten und gegen Frauen. Die Polizei trägt und benutzt Schlagstöcke. Es gibt aggressive Diskussionen im Fernsehen und im Parlament. Wer am lautesten schreit, der gewinnt. Von Gandhis gewaltlosem Widerstand ist in dem Land heute nicht mehr viel zu spüren. Wie kommt das? Ich bin Margarete Wohlan und ich bin wirklich froh, dass unsere Reporterin Antje Stiebitz sich des Themas angenommen hat, denn es treibt mich schon länger um. Antje Stiebitz musste in der Tat auch einen langen Atem beweisen, um die folgende Geschichte rund zu machen. Denn viele zögern, sich dazu öffentlich zu äußern, auch wenn die aggressive Alltagskultur in Indien augenscheinlich ist.
How can you say that this country has become so unsafe for people to live in?
Eine Diskussion im indischen Fernsehen mit typischem Verlauf. Zu Gast die Sprecherin der Regierungspartei BJP, Anila Singh, und Sanjay Hidge, Anwalt am obersten Gerichtshof Indiens. Wie können Sie sagen, dass dieses Land unsicher geworden ist? Schämen Sie sich, schimpft Anila Singh. Ich sage, dass dies nicht das Land ist, in dem ich aufgewachsen bin und in dem ich leben möchte, antwortet Sanjay Hetge. Weil Sie mit einer Regierung aufgewachsen sind, die Beschwichtigungspolitik betrieben hat, reagiert Anila Singh. Damit läuft die Diskussion aus dem Ruder. Beide fallen sich ins Wort, der Erregungspegel steigt. Warum er Englisch und nicht Hindi spreche, ob er so seinen Stolz auf die indische Kultur zeige, fragt die BJP-Sprecherin. Eigentlich ist das Thema der Diskussion, die im indischen TV-Sender India Today ausgestrahlt wird, die Gianwapi-Moschee in Varanasi. Eine Moschee, in der Überreste eines hinduistischen Tempels gefunden wurden. Wer sich in Indien durch die Fernsehkanäle zappt, erlebt nicht selten solche schrillen, aggressiv anmutenden Diskussionen. Argumente spielen kaum eine Rolle, stattdessen regieren Wut, Beleidigung bis hin zu Handgreiflichkeiten. Und das nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf der Straße, bei religiösen Events, in den sozialen Medien und im Parlament. Ein Video der Newsplattform India Times. Zu sehen der Plenarsaal des indischen Parlaments im September 2020. Abgeordnete, die von ihren Sitzen aufspringen. Andere, sie gehören der Opposition an, bilden Sprechchöre, strecken ihre Zeigefinger in die Luft. Sie protestieren gegen die neuen Bauerngesetze der Regierung, werfen ihr vor, beim Durchsetzen dieser Gesetze alle parlamentarischen Regeln zu missachten. Bücher fliegen durch die Luft, Mikrofone gehen zu Bruch und Kopien der neuen Bauerngesetze werden zerrissen. Amar Patnaik kann sich an diesen Vorfall erinnern, denn er sitzt im Oberhaus des indischen Parlaments, allerdings nicht für die Regierungspartei BJP, sondern für die Biju Janata Dal Partei, die im Bundesstaat Odisha regiert. Er spielt den Vorgang herunter.
Früher ist das viel häufiger passiert, aber nachdem das alles auch im Fernsehen und online gezeigt wurde, hat es erheblich nachgelassen. Ich möchte solche Vorfälle nicht rechtfertigen, aber das passiert inzwischen sehr selten. Und als Politiker kann ich sagen, dass die Bürger und vor allem die jungen Menschen, Indien ist ein sehr junges Land, Argumente, Debatten und Logik wollen. Sie lassen sich von Selbstdarstellung nicht mehr beeindrucken.
Und doch, die indischen Medien berichten regelmäßig von einem Teufelskreis von Hass und Gewalt, der nicht nur zwischen den verschiedenen politischen Lagern herrscht, sondern auch zwischen Religionsgemeinschaften und zwischen Männern und Frauen. Auch das Kastensystem spielt eine wichtige Rolle. Die unterprivilegierten Dalit werden von den höheren Kasten oft drangsaliert. Das Land des berühmten Pazifisten Mahatma Gandhis ist weniger friedlich als gedacht. Auf dem Weg zur Observer Research Foundation, kurz ORF, eine Denkfabrik im Zentrum Delhis. Niranjan Sahu ist hier Politikwissenschaftler und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit politischer Gewalt in Indien, insbesondere in Westbengalen, einem Bundesstaat, der einerseits für Poesie, Literatur und Kunst bekannt ist, andererseits auch für die hohe Akzeptanz extremistischer Ideologien. Die offizielle Statistik für politische Morde in Westbengalen, veröffentlicht vom indischen Innenministerium, liest sich so. 2019 kamen 72 Menschen zu Tode, es gab 1545 gewalttätige Vorfälle. 2020 waren es 57 Tote und 663 Vorfälle. Die Zahlen für das Jahr 2021 liegen bislang nur fragmentarisch vor. Für den Wissenschaftler Niranjan Sahu steht fest, für die seit Jahrzehnten anhaltende Gewalt in Westbengalen gibt es vor allem einen Grund.
Die massive Ungleichheit zwischen dem städtischen und dem ländlichen Bengalen.
Politische Morde, fährt Niranjan Sahu fort, gäbe es auch in anderen Bundesstaaten wie Uttar Pradesh oder Bihar. Aber dort würde die politische Gewalt zwischen Hindus und Muslimen oder zwischen den Kasten stattfinden. Westbengalen hingegen sei eine Besonderheit. Von hier aus sei nicht nur revolutionäre Gewalt gegen die britische Herrschaft ausgegangen, sondern er war ab 1967 auch das Epizentrum einer Bauernbewegung, die sich in ganz Indien ausbreitete. Den Naxaliten.
Die Bewegung der sogenannten Naxaliten war sehr gewalttätig und führte zu viel Blutvergießen und zu staatlicher Repression. Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung unterstützte die Extremisten, weil sie glaubten, dass die Macht der Landbesitzer nur auf diese Weise gebrochen werden kann. Als die linken Parteien 1977 an die Macht kamen, kaperten sie diese Bewegung.
Als in Westbengalen nach 30 Jahren Herrschaft durch linke Parteien, die mit viel Gewalt verbunden war, 2011 die Säkular-National-Mitte-Links-Trinamool-Partei an die Macht kam, hoffte man vergeblich, dass friedlichere Zeiten beginnen würden. Politikwissenschaftler Niranjan Sahu ist nach 15 Jahren Forschung überzeugt, dass der Unterschied zwischen Westbengalen und anderen indischen Bundesstaaten in der Rolle der Partei liege. Während sonst Koalitionen zwischen mehreren Parteien üblich seien, gäbe es in Westbengalen immer nur eine Partei, die herrscht.
In Westbengalen hat die Partei, egal welche es ist, eine sehr starke Kontrolle über jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens. Die Partei entscheidet alles für den Bundesstaat. Kontrolle und Gewalt liegen in deren Händen und sie duldet keinen Widerstand.
Diese mächtige Position der herrschenden Partei, so Niranjan Sahu, hänge unter anderem auch mit der jahrzehntelangen Freundschaft der Kommunistischen Partei Indiens zu der in China zusammen.
Viele Führer der Kommunistischen Partei Indiens hatten bereits seit der Zeit Maos regelmäßige Verbindungen mit China. Viele von ihnen waren totale Anhänger Maos und seiner Ideologie, vor allem was die staatliche Kontrolle betrifft.
Frustration über die bestehenden Machtverhältnisse und Kritik daran gibt es aber nicht nur in Westbengalen, sondern indienweit. Eine dieser Stimmen kommt beispielsweise aus dem nordindischen Staat Punjab.
Politiker machen vor den Wahlen viele Versprechen. Nach den Wahlen sind alle diese Versprechen vergessen. Ich weiß nicht, wo ihr Bewusstsein dann ist. Sie kennen keine Scham. Hier gilt eine Lüge als Tatsache. Menschen, die stehlen, nennt man Sozialarbeiter. Und die, die rauben, tragen das Gewand der Wahrheit. Sie werden bald bestraft werden.
Songzeilen des Rappers Sidhu Moosewala, der Ende Mai im Bundesstaat Punjab erschossen wurde. Ihm wurde immer wieder vorgeworfen, Gewalt zu verherrlichen. Sein Mord ging wochenlang durch die Medien. Der Rapper Sidhu Moosewala hatte 10 Millionen Anhänger. Er war ein Star. Kurz vor seinem Tod hatte er für die Kongresspartei kandidiert. Deshalb behaupteten zwei Kongresspolitiker aus Punjab, Amarinder Singh Waring und Pratap Singh Bajwa, dass sein Mord politisch motiviert gewesen sei und forderten, dass die dortige Regierungspartei AAP zurücktreten solle. Angeblich soll es auch Verbindungen zwischen den Tätern und Lokalpolitikern geben. Das Gerücht eines politischen Mordes hält sich hartnäckig, aber offiziell gilt.
Es handelt sich nicht um politische Gewalt. Es war ein Fall von Rivalität zwischen verschiedenen Gruppen und es ging um ökonomische Vorteile. Die Untersuchungen gehen weiter, doch der Grund für die Tat, das ist belegt, liegt innerhalb seines sozialen und musikalischen Umfeldes. Es wurden alte Rechnungen beglichen.
Soweit der Politiker und Anwalt Amar Patnaik, der im Bundesstaat Odisha regierenden Biju Janata Dal Partei angehört und für sie als Abgeordneter im Oberhaus des indischen Parlaments sitzt. Er weist auch die immer wieder vorgebrachten Anschuldigungen gegen die Regierung weit von sich, nach denen die Oppositionspolitiker eingeschüchtert werden. Durch Razzien oder tagelange Befragungen werde ein Klima der Angst geschaffen, so der Vorwurf.
Es gehört zu einem juristischen Prozess, dass man Fragen von Strafverfolgungsbehörden beantwortet. Damit beginnt so ein Prozess und der endet damit, dass die Gerichte entscheiden. Wenn es falsch war, ein bestimmtes Individuum festzunehmen, dann wird es vom Gericht wieder freigelassen.
Ein Lied der NGO Jaguri. Darin geht es um einen Dupatta, ein Tuch, das indische Frauen traditionell tragen, um Brust und Schultern zu bedecken. Der Dupatta begrenze das Leben einer Frau genauso, wie es ein Zimmer tue, aus dem sie nicht herauskommt und das ihr keine Luft zum Atmen lasse. Die NGO Jaguri, was übersetzt erwachte Frau heißt, arbeitet mit Frauen, die Gewalt erlebt haben.
The kind of support they are looking for, looking from Jaguri is.
Sie suchen bei uns psychologische und soziale Beratung und Unterstützung. Wir vermitteln sie auch an weiterführende Stellen, eben was zur jeweiligen Situation der Frau am besten passt. Aber erst, nachdem wir ihr genau zugehört haben.
Sagt Deepshikha, die Leiterin des Jaguri-Teams, das bei Gewalt eingreift. Die meisten Frauen rufen über die Hotline bei der Organisation an, erzählt sie. Andere schreiben eine Mail oder kommen vorbei. Manche brauchen medizinische Hilfe und diese Fälle würden dann gleich dokumentiert werden, damit die Polizei eingeschaltet werden kann.
Hauptsache ist, dass die Frauen erkennen, dass sie Handlungsmacht haben, dass es ihr Leben ist und dass sie dafür verantwortlich sind. Unsere Arbeit ist, ihnen Maßnahmen anzubieten, die ihnen Erleichterung bringen und Abhilfe schaffen. Aber die Frauen müssen selbst entscheiden, was sie tun.
Die meisten Frauen erfahren Gewalt durch ihre Ehemänner, Lebenspartner, Eltern oder Schwiegereltern. Manchmal aber auch am Arbeitsplatz oder auf der Straße. Ob zu Hause oder im öffentlichen Raum, immer geht es um körperliche Gewalt, Belästigung oder Beschimpfungen. In manchen Fällen bekommen die Frauen von ihren Angehörigen oder ihrem Arbeitgeber auch kein Geld oder nichts zu essen.
Der Grund dafür, dass die Frauen vor allem häusliche Gewalt melden, liegt darin, dass sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen noch immer stark stigmatisiert sind. Sie sind mit sehr viel Scham verbunden. Es ist leichter, über die häusliche Gewalt zu berichten, als über sexuelle Übergriffe, auch wenn sie oft Teil der häuslichen Gewalt sind.
Sagt Jashya, die Leiterin des Jaguri-Forschungsteams. Deshalb sei es auch schwer, Statistiken über Vergewaltigungen zu finden. Seit Jahren kämpften Frauen in Indien dafür, darunter auch Jaguri, dass Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand anerkannt wird. Bisher ohne Erfolg. Denn wie beinahe überall auf der Welt herrsche auch in Indien das Patriarchat, erklärt Jashya. Das Thema Gewalt, habe ich bei meinen Recherchen erfahren, unterliegt einem Paradoxon. Auf der einen Seite ist es tabuisiert, denn es war schwer, Interviewpartner zu diesem Thema zu bekommen. Aber auf der anderen Seite gehört sichtbare Gewalt anscheinend zum Alltag und wird medial millionenfach konsumiert. Hate Speech, also sprachliche Gewalt, ist dabei mit Abstand am häufigsten. Ein Beispiel dafür ist einem Internet kursierendes Video. Es zeigt den BJP-Politiker Parvesh Varma, der für die Regierungspartei im indischen Parlament sitzt. Bei einer Veranstaltung der hindu-nationalen Organisation VHP im Oktober hält er folgende Rede.
Es gibt nur eine Lösung und das ist der totale Boykott. Kauft keine Waren mehr in ihren Läden. Sie öffnen Geschäfte, um Fleisch zu verkaufen. Wenn ihr ihnen den Kopf zurechtrücken wollt, dann boykottiert sie komplett. Hebt eure Hände, wenn ihr mit mir übereinstimmt und sprecht mir nach. Wir boykottieren sie. Wir geben ihnen keine Jobs.
Parvesh Varma nimmt bei seiner Rede das Wort Muslime nicht in den Mund, aber niemand zweifelt daran, dass er die muslimische Gemeinschaft meint. Er wurde angezeigt und die Polizei ermittelt gegen ihn. Der oberste Gerichtshof Indiens hatte die Polizei nach dem Vorfall ausdrücklich ermahnt, gegen Hate Speech vorzugehen. Denn bisher kommen die Brandstifter meistens straflos davon. Wie gewalttätig ist die indische Gesellschaft und warum herrscht in dem Land, aus dem der gewaltlose Widerstand kommt, das Recht des Stärkeren? Andererseits, warum sollte es in Indien weniger Gewalt geben als sonst auf der Welt? Das erhalte ich immer wieder als Gegenfrage. Die Unterschiede zwischen den Religionen, den Kasten, das Nebeneinander von vorindustriellem und modernem Leben, all das lässt tiefe Gräben entstehen und Wertvorstellungen, die sich widersprechen. Dazu der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, die ökonomische Unsicherheit. Und doch wächst überall, insbesondere in den urbanen Zentren, eine Generation heran, die sich für einen konstruktiven, gesellschaftlichen Wandel einsetzt, der ohne Gewalt auskommt.
Ob die kleine Flamme Hoffnung, die Antje Stiebitz am Ende ihres Beitrags aufscheinen lässt, ausreicht, die aggressive und zum Teil gewalttätige Alltagskultur in Gandhis Heimat abzubauen? Ich bleibe skeptisch, denn das Konfliktpotenzial in der indischen Gesellschaft ist hoch. Indien, so viel steht fest, ist ein Land der zwei Geschwindigkeiten. Einerseits die digitale Revolution, andererseits immer noch die klassische Rollenverteilung mit Dumpinglöhnen für Frauen. Einerseits als größte Demokratie der Welt bezeichnet, andererseits schaffen sie es noch nicht einmal im Parlament, die Mindeststandards der Verhaltensregeln einzuhalten. Und nun hat Indien am 1. Dezember den Vorsitz der G20-Runde übernommen. Was kann man da erwarten? Peter Hornung ist unser Korrespondent in Neu-Delhi und uns zugeschaltet. Hallo, Herr Hornung.
Hallo, Frau Wohlan, grüße Sie.
Wenn man das auf dem Hintergrund des eben gehörten Beitrags denkt, könnten diese Zwiespälte bei einem solchen Forum und angesichts der Weltlage mit all ihren Herausforderungen auch sogenannten positiven Schwung bringen?
Ganz ehrlich, den sehe ich so nicht. Ich glaube eher, dass es gerade wichtig ist, diese große Lücke kleiner werden zu lassen. Zwischen dem modernen Indien auf der einen Seite und zwischen dem rückständigen Indien. Man wird sie nie richtig schließen können. Das große Problem ist ja, wenn die Menschen in den rückständigen Gebieten und Bereichen nicht die Möglichkeit haben, Anschluss zu bekommen an die rasante wirtschaftliche Entwicklung Indiens, an die Digitalisierung, dann wird die Lücke noch größer. Und diese Lücke, die bringt weniger positiven Schwung, wie ich denke, sondern eher Konflikte, weil die Menschen abgehängt werden, weil ihnen die Bildung fehlt, weil ihnen die Kenntnisse fehlen, um selbst von der wirtschaftlichen Entwicklung zu profitieren, weil dann auch ihre Kinder eben nur billige und billigste Arbeitskräfte sein werden. Das ist ja gerade eine der großen Ungerechtigkeiten Indiens, auf denen die Gesellschaft hier fußt. Und auch gerade deshalb sollte dieser G20-Vorsitz eher ein Ansporn sein, diese große Spaltung der Gesellschaft zu verringern.
Indien hat ja auch die historische Erfahrung gemacht, sich aus kolonialen Abhängigkeiten befreit zu haben. Könnte das vielleicht etwas sein, was Indien hineinbringen kann in seinen Vorsitz und den Industrieländern nützlich sein?
Naja, Indien ist ja eigentlich eher ein schwieriger Kandidat, muss man ehrlich sagen. Gerade weil es sich eben auch nicht in ein Lager ziehen lässt, weil es aus seiner Geschichte weiß, was Abhängigkeit von anderen bedeutet. Weil es aber auch übrigens aus jüngster Zeit weiß, dass es sich beispielsweise auf die USA, auf den Westen nicht verlassen kann. Der Rückzug aus Afghanistan letztes Jahr, der wird in Indien als großes Politikversagen der Amerikaner und des Westens allgemein gesehen. Und deshalb ist man da sehr, sehr skeptisch und deshalb ist man sehr bestrebt, sich zwischen den großen Machtzentren der Welt zu positionieren, also den USA und dem Westen einerseits und China andererseits und eben auch mit Russland Beziehungen zu pflegen, gute Beziehungen. Das muss nicht nur hinderlich sein, was die Rolle von Indien im G20-Kontext anbelangt. Das kann Indien als Mittelmacht auch zum Vermittler machen. Aber das wird man eben erst sehen im kommenden Jahr, ob es Indien gelingt, diesen G20-Vorsitz auch dazu zu nützen, sich zu profilieren als Vermittler in der Welt.
Sie haben, Herr Hornung, von diesen rückständigen Bereichen, Regionen Indiens gesprochen. Indien hat ja nun auch gesagt, es will Brückenbauer sein zwischen den reichen Nationen und den Schwellenländern, den ärmeren, und da eine Verbindung schaffen. Ist das denn etwas, was Indien aus eigener Kraft schaffen könnte? Denn da ist ja auch das Anliegen, in dem eigenen Land was machen zu können.
Auf jeden Fall. Das ist ja eine Rolle, die ich so ähnlich schon mal hatte als führendes Land bei den Blockfreien, bei der Bewegung der Blockfreien in den 70er Jahren. Und es ist eine Rolle, die es auch gerne wieder einnehmen würde als Stimme des globalen Südens, als Land, das Lösungen findet, die sich auf andere Länder des globalen Südens übertragen lassen, die also großflächig zum Beispiel funktionieren und auch günstig sind bei der Versorgung der Bevölkerung, bei der Produktion von Medikamenten, beim Klimaschutz und bei zahlreichen Themen. Diese Kraft, dieses Potenzial, das will Indien haben und es hat Indien eigentlich auch. Aber manchmal, wenn man jetzt gerade in die jüngste Vergangenheit schaut, scheitert es dann noch an seinen Ansprüchen. Vielleicht zwei Beispiele. Letztes Jahr im Januar hat Indien, was ja ein großer Impfstoffhersteller ist, gibt mehrere große Firmen hier, die Impfstoffe herstellen, den Vereinten Nationen zugesagt, große Mengen an Corona-Impfstoff zu liefern für arme Länder des globalen Südens. Das musste es dann wieder zurückziehen, als in Indien die zweite große Corona-Welle kam. Da mussten die Inder sagen, wir können das leider nicht mehr liefern und wir können diesem Anspruch nicht gerecht werden. Das zweite war, dieses Jahr, da hatte Premier Modi versprochen, nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und dem Ausfall der Ukraine als großer Getreidelieferant, we feed the world, hat er damals gesagt. Aber dann hat Indien eine gewaltige Hitzeperiode erlebt mit einer Dürre und einer Missernte. Und auch da musste man wieder einen Rückzieher machen, weil man das Getreide einfach brauchte für die eigene Bevölkerung, um die eigenen Menschen zu ernähren.
Soweit unser Korrespondent Peter Hornung aus Neu-Delhi über die verschiedenen Gesellschaftswirklichkeiten in Indien und darüber, was es der Welt bringen kann und was auch nicht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hornung.
Sehr gerne.
Im Podcast der Weltzeit geht es morgen um die Aussteiger in China, denn die gibt es tatsächlich und nicht zu wenige. Die Bewegung nennt sich Tangping, was übersetzt Flachliegen heißt. Woher sie kommt und wofür sie steht, morgen mehr dazu. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.